Für den König, für den Herrn. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Das passt eigentlich so zu Palmsonntag. Zu dem Tag, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, als er von der Menge begeistert empfangen wurde, wie sie ihn gefeiert haben, gesungen haben. Hosanna dem König, der kommt. Und dann eine Woche später, ein paar Tage später, 5 Tage später, stirbt dieser Jesus am Kreuz. Und man kann sich fragen, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Warum empfangen Menschen ihn voller Jubel, voller Freude und dann lassen sie doch zu, dass er gekreuzigt wird, dass er stirbt? Und wie passt es bei uns in unserem persönlichen Leben dazu, dass wir einmal voll Begeisterung singen und sagen, ja Jesus, du bist der Herr, du bist der König, du hast die Macht. Und dann gibt es doch den Alltag, den wir so gut kennen und sagen, Mensch, das Leben ist schwer, es gibt Herausforderungen. Wir ringen mit dem, was unser menschliches Leben mit sich bringt und wo wir merken, irgendwie ist doch nicht alles einfach. Doch schenkt Jesus nicht immer gleich das, was wir uns wünschen, was wir meinen, was wir brauchen. Und wir merken, oh, unser Herz klammert sich manchmal auch an ganz andere Dinge und stellt sich zwischen uns und Jesus. Wir gehen jetzt auf Ostern zu und ich möchte heute eine Begegnung mit euch anschauen, die aus dieser Zeit vor Jesu Einzug in Jerusalem war. Wahrscheinlich aus der Woche, den 2 Wochen, bevor Jesus an Palmsonntag empfangen wurde und wo es um eine Begegnung geht, wo Jesus einer Frau begegnet, die ihm voller Leidenschaft und kopfloser Liebe begegnet, die sich voll Leidenschaft Jesus zuwendet und die eigentlich ja ihr ganzes Herz, ihr ganzes Sein auf diesen Jesus ausrichtet. Und das, was diese Frau getan hat, das würden wir heute eigentlich mit einem Skandal beschreiben. Wir haben vielleicht so manche Skandale im Kopf, wo wir sagen, oh, da gab es Ereignisse in der Geschichte, in der Gesellschaft, die hat jeder mitgekriegt und da hat man sich drüber empört und das wissen wir jetzt noch. Es gibt zum Beispiel diesen Abgasskandal von diesen großen Autoherstellern, die da bei diesen Werten betrogen haben. Und da verbinden wir jetzt noch was mit, ja, das hat das Image dieser ganzen Autobranche geschadet. Da gibt es, glaube ich, immer noch Prozesse, wo manche irgendwie klagen und ihre Rechte einfordern, sagen, da wurden sie betrogen. Und das war ein Riesenskandal, den kennt man. Dann gibt es andere Skandale, die auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte zusammenhängen. Das gab Impfskandale, was wurde da verimpft? Impfskandale, wie können andere Länder denn weiter sein als Deutschland? Das gibt so viele Sachen, die passieren, die im Gedächtnis bleiben, an die man sich erinnert. Und dieses Ereignis, das wir uns heute anschauen und von dem wir ein bisschen fragen wollen, was können wir davon für uns persönlich, aber auch für unser Leben, für unser Gemeindedasein mitnehmen? So einen Skandal wollen wir heute angucken. Und es ist ein Ölskandal. Und es ist ein Text aus Markus 14, er ist leider ein bisschen klein zum Mitlesen mitgebracht, aber wir gehen das mal schrittweise durch und gucken uns diesen Text aus Markus 14 ab Vers 3 einmal an. Da lesen wir, dass Jesus in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast war. Und Bethanien, das ist ganz in der Nähe von Bethphage, wo wir eben das gehört hatten mit diesen Eseln, die die Jünger holen sollten für den Einzug in Jerusalem. Jesus war schon auf dem Weg Richtung Jerusalem und er kehrt ein bei diesem Simon. Simon, das war ein Unterstützer, ein Freund von Jesus, davon müssen wir ausgehen, dass sie sich ja schon irgendwie kennen. Und Simon heißt aber auch Simon der Aussätzige. Und das ist ein ganz klarer Zusatz, um Simon zu unterscheiden von den vielen anderen Simons, die es damals gab. Von Simon Petrus, von Simon von Kyrene. Und das ist eben Simon der Aussätzige. Und wir merken, dieser Simon, der hatte mal Aussatz. Der war schlimm krank, aber er ist davon genesen. Vielleicht hat Jesus ihn geheilt. Und jetzt, wo er wieder gesund ist, da darf er auch wieder Gäste empfangen. Und Jesus besucht ihn eben auf seiner Reise. Und wir wissen, nicht nur Jesus war bei ihm zu Gast, sondern aus der Parallelstelle aus Matthäus 26 wissen wir, auch die 12 Jünger Jesu, die waren mit dabei und vielleicht auch noch weitere Personen, so genau wissen wir es nicht. Und dann sitzen sie zusammen, sie genießen die Gemeinschaft, sie essen zusammen, aber dann kommt tatsächlich eine Frau. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbarem Nadenöl. Es kommt eine Frau und sie macht für die damalige Zeit 2 unübliche Dinge. Und eigentlich war beides schon ein Skandal. Denn zum einen wagt sie tatsächlich, diese Männerrunde zu stören. Das war damals absolut unüblich. Es war nicht vorstellbar, da durfte eine Frau eigentlich in eine Männerrunde nur reinkommen, wenn sie etwas zu essen brachte. Und wir merken, ja, die Zeiten zwischen damals und heute, da hat sich doch einiges, Gott sei Dank, denke ich, auch geändert. Da ist man nicht ganz klar in diesem Rollenbild mehr drin. Aber das war damals schon eine ungewöhnliche Sache, dass diese Frau kam und sie nicht irgendwie, den Männern was zu essen gebracht hatte oder sich nach ihrem Wohlergehen gefragt hat, sondern sie kam mit diesem Alabastergefäß mit echtem kostbarem Nardenöl. Und das ist das völlig Ungewöhnliche, was sie damit macht. Denn wir lesen dann, sie zerbrach das Gefäß und sie goss Jesus das Öl über den Kopf, einmal oben rüber. Sie gießt diesen Inhalt des Fläschchens über Jesus aus, direkt über den Kopf. Und da würden wir sagen, das ist doch heute schon ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wer von euch wurde schon mal mit so einer Ölflasche, die euch über dem Kopf ausgeschüttet wurde? Keiner, das ist eigentlich ungewöhnlich. Da würden wir sagen, was macht die da? Was soll das? Das kann doch nicht sein. Aber tatsächlich, das ist nicht unbedingt der Punkt, der damals so überraschend war. Das war damals ein ganz klarer Erweis der Gastfreundschaft, um dem Gast zu zeigen, hey, du bist bei mir willkommen. Und das merken wir aus Psalm 23, diese Worte, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Da merken wir, das hängt mit einer ganz festlichen Gastfreundschaft aus, dass da jemand gesalbt, geölt wird. Und zugleich ist es aber auch, und das ist hier an dieser Stelle bei Jesus was Einzigartiges, was Besonderes, es ist eine Handlung, diese Salbung mit kostbarem Öl, die eigentlich Königen und Propheten zugute kam. Und so handelt diese Frau hier auf prophetische Weise. Sie salbt schon Jesus, den Messias, den von Gott gesandten Retter. Sie lässt ihm eine große Ehre zuteilkommen. Auch das wird hier ausgedrückt. Und doch ist die Salbung an sich, wenn wir jetzt vorstellen, bei uns kommt zum Mittagessen jemand rein und schüttet uns Öl über den Kopf, dann wäre das ja schon die große Empörung. Aber das ist nicht das, was aus der Reihe fällt, dass hier jemand gesalbt wird, so merkwürdig es für uns heute erscheint, sondern das ganz, ganz, ganz Besondere, Ungewöhnliche und der ganz große Skandal hängt mit der Art des Öls zusammen. Denn es war ein kostbares, es war absolut wertvolles Nardenöl. Das ist Öl, das aus einer Wurzel gewonnen wird, die damals in Indien wuchs. Und jetzt merken wir, Israel und Indien, das liegt nicht direkt beieinander, das ist ganz schön weit weg. Es ist ein teures, es ist ein kostbares Importprodukt. Und im Text wird dieser Wert des Öls später auf 300 Denare beziffert. 300 Denare, wenn man überlegt, ein Denar pro Tag hat ein Arbeiter etwa bekommen. Es sind etwa 80% vom Jahresgehalt eines Arbeiters. Und heute könnte man sagen, vielleicht 30.000, 35.000, 40.000 Euro. So wertvoll war dieses kleine Fläschchen, das die Frau Jesus über den Kopf gegossen hat. Und jetzt überlegen wir mal, ein kleines Fläschchen und dann gießt sie das innerhalb von, weiß nicht, 20 Sekunden Jesus über den Kopf. Und diese Summe von 30.000, 35.000, 40.000 Euro fließt einfach über Jesu Kopf hinunter. Dieser kostbare Duft erfüllt den Raum und sorgt für Stunk. So paradox es klingt, aber dieser kostbare Duft des Öls, der sorgt für richtig Ärger, denn die Jünger regen sich auf. Und wir lesen weiter, einige der Anwesenden waren empört. Einmal schauen, kriegt die Technik das hinten sonst hin, einmal die nächste Folie. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es doch für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Diese Reaktion ist doch irgendwie auch nachvollziehbar. Vielleicht wäre unsere Reaktion ganz ähnlich gewesen, wenn nachher beim Mittagessen jemand für 30.000 Euro irgendwas einmal schnell vergießt, dann denkt man, Mensch, das ist doch Verschwendung, was soll das? Was könnte man denn damit alles machen? Die Frau hat doch gar nicht nachgedacht, die ist doch völlig verschwenderisch. Aber Jesus reagiert anders. Jesus nimmt die Frau sogar in Schutz, er lobt sie dafür und sagt, auf der nächsten, beim nächsten Text. Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und hier merken wir, ja, diese Salbung, sie war etwas Besonderes. Jesus wusste, was diese Frau da tut, dass es etwas Einzigartiges war. Und er macht auch deutlich, diese Frau hat in dieser Situation genau das Richtige gemacht. Es ist irgendwie auch eine Sondersituation gewesen. Ja, mit dem Geld hätte man auch den Armen helfen können. Und Armen zu helfen ist gut und richtig. Da hatten die Jünger schon recht, die sich empört haben. Aber Jesus macht deutlich, manchmal gibt es eben auch Wichtigeres, gerade dann, wenn ich da bin, so kurz vor meinem Tod. Das ist ein Kernereignis, was diese Frau hier tut, dass sie mich salbt, dass sie mir diese Ehre zukommen lässt. Diese Frau hat das deutlich gemacht, sie hat gezeigt, wie sehr sie mich liebt und mich verehrt. Und sie hat gezeigt, dass ich tatsächlich ein König, dass ich der König bin. Und Jesus sagt, ihr anderen Anwesenden, die ihr euch so empört über das Verhalten dieser Frau, lernt doch von dieser Frau. Schaut doch mal, was sie macht. Und ja, es ist eine Sondersituation, es ist etwas Einmaliges gewesen, aber hier wird auch etwas offenbar. Denn diese Frau zeigt eine unglaubliche Liebe, eine kopflose Liebe, eine impulsive, hingebungsvolle Liebe voller Leidenschaft. Und das wollen wir uns heute einmal anschauen, was wir da von ihr lernen und mitnehmen können. Und was die Jünger damals nicht verstanden haben und was wir auch heute gar nicht so einfach verstehen. Es gibt gute Gründe dafür, warum diese Frau so handelt, wie sie handelt. Und trotzdem habe ich gesagt, es ist eine kopflose Liebe. Nicht, dass sie gar nicht darüber nachdenkt, was sie macht, sondern mit kopflos meine ich, dass es eine Liebe ist, und eine Leidenschaft, die gar nicht in erster Linie vom Verstand dieser Frau ausgeht. Dass sie da hingeht und das so geplant hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, dieses Gefäß, das wartet schon die ganze Zeit darauf, dass ich es Jesus endlich über den Kopf gießen und ihn salben kann. Sondern ich gehe davon aus, dass sie das ziemlich impulsiv so gehandelt hat, dass der Heilige Geist sie auch so geführt hat, dass sie Jesus gesalbt hat an dieser Stelle und dass sie so viel Leidenschaft hatte, dass sie dieses kostbare Gefäß hingeben konnte für ihn. Dass es sie gedrängt hat, dass es sie antreibt, dass sie voller Leidenschaft und Liebe ist, die aus dem Herzen herauskommt und die nicht nur vom Kopf her gesteuert war. Und wir merken, dieser Frau, ihr war es ja auch egal, dass sie diese Männerrunde gestört hat, was für die damalige Kultur undenkbar war. Die Frau denkt nicht nach, was man mit dieser Summe sonst hätte tun können, sondern sie hat all das beiseite geschoben und es einfach ihrem Herzen gefolgt. Sie hat tatsächlich gesagt, nein, dieser Jesus ist mir so kostbar, ich möchte ihn salben, ich möchte ihm diese Ehre zuteil werden lassen. Und ich weiß nicht, wie ihr denkt oder wie ihr so auf diesen Text reagiert, ob es euch auch so beeindruckt wie mich, wenn man sich überlegt, wow, diese Frau ist wirklich ein Vorbild. Auch wenn ihr Verhalten doch viele Fragen aufwirft und es ein Skandal war und man immer noch damit ringt, ja, was hätte man damit tun können, aber nein, sie hat richtig gehandelt. Und wir wollen uns ansehen, warum diese Frau überhaupt zu so einem Handeln fähig war und ob vielleicht auch wir, auch wenn wir in einer anderen Zeit und in einer anderen Situation leben, wie auch wir Jesus so eine Liebe zuteil werden lassen können. Warum so eine kopflose Liebe? Warum handelt die Frau so, wie sie handelt? Über diesen Grund wollen wir mal ein bisschen nachdenken und dieser Ursache nachspüren. Und ja, im Text wird da gar nichts drüber gesagt. Wir wissen nicht, dass ein Engel kommt, der sagt, liebe Frau, mach dich auf den Weg zu Simon, dem Aussätzigen, da wirst du Jesus treffen und dem sollst du bitte dieses kostbare Öl über den Kopf gießen. Das wissen wir nicht. Nein. Und wir kennen auch nicht ihre Vorgeschichte. Und doch merken wir, dass diese Handlung, die sie an Jesus ausübt, darauf hinweist, dass diese Frau eine tiefe Verbindung zu Jesus hat. Dass sie vermutlich etwas mit Jesus erlebt hat. dass sie mitbekommen hatte, was er getan hat, dass dieser Jesus zu einem unfassbaren großen Wert für sie wurde. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau zum vielleicht weiteren Jüngerkreis von Jesus gehört hat, dass sie eine Zeit lang so ein bisschen mitgereist ist, mitbekommen hatte, was er gelehrt hat, was er getan hat. Sie hat ihn ein Stück weit begleitet oder immer in den Regionen, wo sie gelebt hat und wo er vorbeigereist ist, dann war sie da. Und sie hat erkannt, wie einzigartig, wie unglaublich, wie einmalig dieser Jesus ist. Mit jedem Wort, das er spricht und mit jeder Handlung, die er ausübt, hat sie darüber gestaunt, was diesen Jesus so besonders macht. Und was später die Menschen ja auch begeistert hat, als er in Jerusalem einzieht und sie ihn feiern und jubeln. Oder an anderer Stelle, da sollen die Jünger Johannes mitteilen, als er im Gefängnis ist, welche Wunder Johannes vollbracht hat, um zu bestätigen, wer er ist. Und dann lesen wir, dass Blinde sehen und Lahme gehen. Ja, dass Aussätzige geheilt werden, und er ist ja auch gerade bei diesem Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Taube werden wieder hören, ja sogar Tote hat Jesus auferweckt. Wir erinnern uns an Lazarus, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Das ist das, wie Jesus unterwegs war. Und wir wissen nicht genau, was die Frau alles miterlebt hat und mitbekommen hat, aber irgendwas davon wird sie mitbekommen, miterlebt und erfahren haben. Sie hat gemerkt, wie Jesus den Menschen begegnet, wie er voller Liebe Tischgemeinschaft hatte mit den Sündern, mit den Zöllnern, dass er ihnen in Barmherzigkeit begegnet ist, dass er unendliche Macht hatte, dass er vielleicht sogar den Sturm stillen konnte. Und wegen dem, wie sie Jesus kannte, was sie von ihm gehört und wie sie ihn erfahren hat, deshalb ist dieser Jesus so kostbar für sie. Der Grund für ihre Leidenschaft ist der unendliche Wert, den sie in Jesus Christus erkannt und erfahren hat. Und ich glaube, was diese Frau über Jesus erkannt und was sie mit ihm erfahren hat, das ist überhaupt erst der Grund, weshalb sie so voller Leidenschaft ist für Jesus, dass sie bereit war, diesen großen Schritt zu tun. Und ich glaube, auch für uns sind unsere Erfahrungen mit Jesus ein wirklich großer Schatz dafür, für den Wert, den Jesus für uns hat. Das, was wir mit Jesus als Persönlicher erlebt haben, wo wir seine Treue und seine Fürsorge erfahren haben, sein Eingreifen, sein Reden zu uns in unsere individuelle Situation hinein, das prägt uns ganz besonders. Als Einzelner, aber auch als Gemeinde. Wo Gebete erhört wurden, wo Nöte getilgt und neue Türen sich aufgetan haben, wo Versöhnung erlebt wurde, all das sind Schlüsselmomente für den Glauben, wo wir merken, da scheint Jesus Christus hindurch, da erleben wir ihn, da erfahren wir ihn. Wo wir versorgt werden, wo wir Trost erfahren oder Wegführung, Berufung. Wenn wir das mit Jesus erleben, dann sind es Erlebnisse, die wir uns notieren sollten, die wir uns immer wieder vor Augen führen und daran festhalten sollten, damit unsere Liebe zu Jesus Christus weiter besteht, damit sie vielleicht sogar weiter wächst. Und heute haben wir aber auch nochmal einen weiteren Blick auf Jesus Christus als die Frau damals vor seiner Kreuzigung. Wir wissen doch so gut, was Jesus für uns getan hat. Dass er nicht nur Wunder vollbracht hat, sondern wozu Jesus insgesamt in diese Welt gekommen ist. Dass Jesus den Himmel, die Heimat bei seinem Vater verlassen hat, um als wehrloses Kind auf diese Welt zu kommen. Dass er 30 Jahre ein unscheinbares Leben geführt hat, um zu leben wie wir. Dass er bis zum Schluss aber daran festgehalten hat, seine Feinde zu lieben. Dass er für sie gebetet hat, dass er Schmerz und Spott erlitt. Dass er die Trennung von seinem Vater auf sich nahm am Kreuz, als er unsere Schuld auf sich nahm und gestorben ist. Dass er das getan hat, um die Gemeinschaft mit Gott, um die Vergebung unserer Sünden zu erwirken, dass er sein Leben gab für deine und für meine Schuld, das, wofür wir den Tod verdient hätten. Dieses ganze Geschehen von Ostern und Karfreitag, das haben wir vor Augen und sehen, was Jesus für uns getan hat. Dass er den Tod besiegt hat, dass er als Sohn Gottes bestätigt wurde durch die Auferstehung und dass wir wissen, ja, er wird eines Tages wiederkommen, sichtbar für alle Menschen als Retter und Richter der Welt. All das können wir über Jesus auch erkennen. All das dürfen wir über ihn wissen, lernen, lesen in der Bibel. Und es gibt so viele Gründe, über Jesus zu staunen, bei dem, was er getan hat, wie er ist und wer er ist. Und wo wir eigentlich sagen müssen, ja, wenn ich mir Jesus Christus vor Augen führe, wer er ist und was er für mich getan habe, dann kann ich nur sagen, ja, er ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Weil er sich für mich hingegeben hat, verdient er mein Herz und meine Leidenschaft. Nicht nur wegen dem, was ich mit ihm erlebt habe, sondern wegen dem, was er für mich getan hat. Er ist die unglaublichste Person im Universum. Er ist der Herr, der Retter, der König. Er ist es doch wert, dass ich für ihn voll Freude, voll Dankbarkeit und voll Leidenschaft leben sollte. Jesus hat so viel für uns getan und er tut ja immer noch so viel für uns. Deshalb verdient er es, dass wir ihn auch lieben und dass er höchsten Wert für uns hat. Und jetzt ist es aber so, dass wir uns kurz vor Ostern befinden. Ostern, das Fest von Jesu Tod und Auferstehung. Und ich glaube, Ostern ist für uns keine Frage und kein Problem des Verstandes. Viele von uns wissen es, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Und das sind doch irgendwie auch wichtige Ereignisse in unserer Menschheitsgeschichte. Und das bildet ja insgesamt auch die Basis dafür, dass unsere Schuld vergeben werden kann und dass wir überhaupt ewiges Leben haben. Ostern ist kein Problem von Verstehen und Wissen. Und natürlich, man kann eine Diskussion darüber führen, wie kann es sein, dass er auferstanden ist? Ist er denn leiblich auferstanden? Wie geht das alles? Aber ich glaube, Ostern ist nicht hauptsächlich das Problem von Verstehen, Nachvollziehen und Kennen. Sondern ich glaube, Ostern ist für uns oft ein Leidenschaftsproblem. Weil wir im Kopf von diesem Handeln von Jesus wissen, was er für uns getan hat. Dass es einmalig war, dass es einen unfassbaren Wert hat. Aber dass es oft nicht unsere Herzen ergreift und dass unsere Liebe für ihn doch immer wieder auch mal nachlassen kann. Dass unsere Herzen ein Stück weit erkalten. Dass wir wissen, ja, wir feiern Ostern jedes Jahr. Wir feiern Weihnachten auch jedes Jahr. Wir erinnern uns daran und wir brauchen diese Erinnerung. Aber wir brauchen die Erinnerung, glaube ich, nicht für unseren Kopf, sondern wir brauchen diese Erinnerung auch für unsere Leidenschaft, um zu erkennen, welchen Wert Jesus für uns hat. Ich meine, wir leben doch in der Gefahr, dass wir diese Fakten, dieses Handeln von Jesus kennen, dass wir es abnicken, aber dass unsere Leidenschaft und Liebe ihm gegenüber auf der Strecke bleibt. Und genau an dieser Stelle, da rüttelt uns doch diese Begegnung von dieser Frau wach. Wenn wir überlegen, wie sie da unterwegs war, mit welch unglaublich großer Leidenschaft und Liebe sie für Jesus unterwegs war und sie an ihm gehandelt hat, weil sie erkannt und erlebt hat, wer Jesus ist, wie wertvoll er ist und dass sie in diesem Moment tatsächlich auch diesen Auftrag hatte, ihn zu salben, weil er der König ist. Und doch führt all das zu der zweiten Frage, wie können denn wir jetzt so eine Liebe zu Jesus zeigen? Jesus ist ja nicht mehr so direkt unter uns, nicht so körperlich anwesend. Wir können ihn jetzt nicht mehr zu teurem Öl überschütten. Wir können ihm auch nicht vielleicht unseren Autoschlüssel geben und sagen, hier Jesus, du musst nicht mehr auf dem Esel reiten, du kannst mein Auto nehmen. Wie können wir jetzt unsere Hingabe, unsere Leidenschaft, unsere Liebe zu Jesus zeigen? Ich glaube, das sind ein paar ganz praktische, ganz Dinge, die wir eigentlich auch kennen und abnicken, aber wo ich doch glaube, dass es gut ist, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, wie Möglichkeiten dazu aussehen. Aus Leidenschaft für Jesus gehört es doch dazu, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir uns auf Jesus ausrichten, dass wir uns auf ihn besinnen und dass es nicht irgendwie so nebenbei läuft. Ja, Jesus ist ja eh schon immer so mit dabei und so in der Not, da kann ich mich an ihn wenden, aber im Alltag, da habe ich so viel anderes im Kopf. Es geht auch nicht darum, so nebenbei die Losungen oder das Andersbuch zu lesen und gucken, ob das irgendwie für meinen heutigen Tag passt, sondern dass ich mich wirklich bewusst hinsetze, dass ich mir Zeit nehme und mir die Zeit mit Jesus nehme, um in die Beziehung mit ihm zu investieren. In jeder anderen Beziehung, da ist es klar, dass wir mit dem Partner Zeit verbringen. Und bei uns in der Gemeinde haben wir gerade einen Ehekurs gemacht, die letzten 6 Wochen. Und wir haben gemerkt, ja, Zeit als Ehepaar, die muss man sich auch erkämpfen. Die muss man sich einrichten, die muss man sich einplanen. Und das ist aber wichtig und wir brauchen das, um eben vom anderen zu hören, ihn zu sehen, zu wissen, wie es ihm geht und miteinander zu kommunizieren. Weil der andere, der Partner, es uns doch wert ist, dass wir gemeinsam unterwegs sein wollen. Und dasselbe, das Gleiche gilt doch für unsere Beziehung mit Jesus. Dass wir ihm unsere Leidenschaft auch zeigen und dass er uns wertvoll ist, indem wir mit ihm reden, indem wir ihm unsere Anliegen bringen, indem wir ihn aber auch danach fragen, was er für uns möchte. Dass wir ihn anbeten und ihm unseren Dank bringen für das, was er für uns getan hat und wer er ist. Weil Jesus wertvoll ist, nehme ich mir Zeit für ihn und ich lasse mich nicht von etwas Äußerem bei erster Gelegenheit davon ablenken. Ich verbringe auch nicht Zeit mit ihm aus Pflichtbewusstsein oder weil es sich irgendwie für einen Christen gehört. Ich verbringe auch nicht Zeit aus reiner Gewohnheit mit ihm, sondern nein, ich verbringe Zeit mit Jesus, weil er es mir wert ist. Weil ich ihn leidenschaftlich liebe, pflege ich eine Beziehung mit ihm, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich bin überzeugt davon, wir finden immer genug zu tun. Keinem von uns ist langweilig und wir finden immer irgendwas, wo wir sagen, oh, da wird's doch schwierig, da habe ich jetzt keine Zeit für Jesus. Und das Beispiel von Maria und Martha, das ist ein warnendes Beispiel, wo Jesus deutlich macht, Maria, sie hat doch eigentlich das Bessere gewählt. Sie verliert sich nicht in all dem Tun für Jesus, sondern sie entscheidet sich für die Zeit zu seinen Füßen. Unsere Leidenschaft für Jesus, sie sollte aber nicht nur auf unsere Zeit mit Jesus begrenzt sein, sondern sie sollte ja auch nach außen dringen. Unsere Leidenschaft für Jesus hat nicht allein in der persönlichen Beziehung mit Jesus ihren Platz, sondern auch andere sollen, dürfen, müssen doch eigentlich erkennen und merken, dass Jesus eine Rolle in meinem Leben spielt, dass er mir wichtig ist und dass die eigene Leidenschaft ansteckend wird für andere, dass sie andere inspirieren und ermutigen kann. Schaffen wir es als Christen, mehr von Jesus zu reden als von Krieg, Inflation oder Politik? Ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Durch die Beziehung mit Jesus aber auch keine Angst zu haben vor der Unsicherheit der Zukunft, sondern besonnen und geduldig mit all den Umbrüchen dieser Zeit umzugehen und nicht bei dem mitzumachen, was unsere Gesellschaft vielleicht an kopflosem Handeln manchmal hervorbringt. Nein, weil Jesus es mir wert ist, weil er die Nummer eins in meinem Leben ist, deshalb, weil sich mein Leben um ihn dreht und nicht um das, was diese Welt sonst beschäftigt und herausfordert, kann ich voller Vertrauen mein Leben führen. Und andere werden das mitbekommen und werden sehen, dass ich eine Leidenschaft für Jesus habe. Ein anderes Beispiel, wo sich die Liebe zu Jesus zeigt, das ist auch das, was wir jetzt machen, das ist der Gottesdienst. Und ich weiß nicht, mit welcher Haltung du heute Morgen hierher gekommen bist, um den Gottesdienst mit zu feiern. Vielleicht ist es so ein bisschen die Haltung, der Gottesdienst am Sonntag, der muss vielleicht mir ein bisschen etwas bringen. Ich bin gespannt, was ich nachher so mit nach Hause nehmen kann. Mal sehen, was mich anspricht und was heute so auf mich zukommt. Und was mir nicht so gefällt im Gottesdienst, das lasse ich auch gar nicht so an mich ran. Wir feiern Gottesdienst manchmal doch auch mit einer sehr ich-bezogenen Haltung. Der Gottesdienst ist so ein bisschen ein Konsumprodukt. Der Einzelne ist der Konsument, der ein Stück weit bedient wird. Aber ich glaube, eine leidenschaftliche Liebe für Jesus, die denkt doch anders. Da geht es nicht darum, was man selbst davon nachher hat, sondern da geht es darum, Jesus zu begegnen, sich auf Jesus auszurichten, ihn zu loben, ihm zu danken, ihm zu begegnen und ihn in mein Leben sprechen zu lassen. Der Gottesdienst geht immer in zwei Richtungen. Gott möchte uns begegnen, er möchte uns dienen, aber wir sind auch aufgerufen, ihm zu dienen im Gottesdienst. So versteht leidenschaftliche Liebe Gottesdienst. Und es gibt noch andere Arten, unsere Leidenschaft zu Jesus auszudrücken. In unserem Dienst, in unserem Engagement für ihn. Und du hast vorhin gesagt, Mensch, eigentlich haben wir ganz viele Bereiche, wo wir noch Mitarbeiter suchen in der Gemeinde. Und das nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus, oh, da wird noch irgendjemand gesucht. Nein, sondern weil wir doch leidenschaftlich Jesus lieben. Weil er es uns wert ist, nehme ich mir Zeit für ihn und bringe ich mich für ihn ein. Dass wir von ihm voller Leidenschaft erzählen, dass wir ihn nicht verschweigen, dass wir Zeugnis geben, dass wir uns aus Leidenschaft für ihn unserem Nächsten zuwenden, mit Liebe und Barmherzigkeit, mit Geduld und einem offenen Ohr. Und ebenso wie diese Frau kann sich unsere Leidenschaft auch im Einsatz unserer Finanzen für Jesus auswirken. Dass wir dann nicht anfangen zu rechnen, was könnte man noch mit dem Geld machen, sondern dass wir sagen, Jesus, du bist es mir wert und ich gebe gerne. für dich und für dein Reich. Es gibt, glaube ich, ganz viele Wege, wie wir zeigen können, dass Jesus wertvoll für uns ist. Und ein Vers ist doch noch ganz entscheidend an dieser Stelle. In Vers 8 sagt Jesus zu dieser Frau ganz deutlich, diese Frau, sie hat getan, was sie konnte. Das ist nochmal wichtig. Sie hat getan, was sie konnte. Ja, ihre Handlung war enorm. Sie hat Jesus gesalbt mit diesem kostbaren Öl. Das war außergewöhnlich. Und doch merken wir hier, es gibt eigentlich keine Norm, es gibt kein Mindestmaß, es gibt keine Auflistung, was jetzt unbedingt dazugehört. Und wenn du das nicht tust oder das nicht machst, dann kann Jesus dir gar nicht wertvoll sein. Nein, darum geht es nicht. Sondern jeder ist, glaube ich, herausgefordert, seinen Weg, seine Möglichkeiten zu entdecken, wie die Leidenschaft für Jesus sich in deinem Leben auswirkt. Und ich bin überzeugt davon, dass die Leidenschaft in uns, dass sie sich auch ihre ganz eigenen Wege sucht, nach außen zu dringen. Aber dass wir herausgefordert sind, diese Leidenschaft immer wieder auch neu zu wecken, dass wir sie neu entflammen lassen müssen. Und damit komme ich zur letzten Frage. Eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss und ihr vielleicht auch. Ich glaube, es ist eine Frage, die ziemlich wichtig, aber auch schmerzhaft und realistisch ist. Was ist denn, wenn mir diese Leidenschaft und diese Liebe zu Jesus fehlt? Der Abschnitt aus Markus 14, der kann echt frustrieren. Man sieht diese Frau, wie sie handelt. Ja, und dann denkt man, wow, so bin ich nicht. So eine Liebe, die habe ich nicht. 30.000, 35.000 Euro für Jesus hinzugeben, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wow. Wir hätten gern so eine Liebe, so eine Leidenschaft. Aber in uns ist es im Vergleich dazu eher kühl. Weniger leidenschaftlich. Vielleicht machen wir das norddeutsche Temperament dafür verantwortlich. Das ist ja eine Frau, die kommt aus dem Orient, die war sowieso anders unterwegs. Ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, aber eher eine Ausrede. Auch die Herausforderungen, vielleicht in der Gemeinde oder im persönlichen Leben, die können sich so einer leidenschaftlichen Hingabe entgegenstellen. Wir haben doch an so vielen anderen Stellen zu kämpfen. Es kostet alles Kraft und Nerv. Diese Zeit, in der wir leben, diese Unsicherheit, das belastet einen, das dämmt diese Leidenschaft, was zu tun. Es gibt doch so viel anderes, was irgendwie ansteht, worauf wir uns konzentrieren wollen und müssen. Und die Leidenschaft für Jesus, auch mit ganzem Eifer unterwegs zu sein, wenn man da mal einen Schritt geht, dann merkt man, irgendwie bin ich da allein, die anderen ziehen vielleicht nicht mit. Und dann dämpft es auch wieder die Begeisterung. Oder man ist voll, ja, treu mit Jesus unterwegs, wir verbringen unsere Zeit mit ihm, aber irgendwie ist es doch zur Routine geworden. Die Leidenschaft ist ein Stück weit abgeebbt, sie hat nachgelassen. Und was ist dann? Was ist, wenn unsere Leidenschaft für Jesus nachlässt? Ich bin froh, dass diese Begegnung aus Markus 14, dass sie uns nicht nur herausfordert und wir uns fragen können, hey, was können wir von dieser Frau lernen, sondern ich habe hier auch einen unglaublichen Trost entdeckt, der uns doch einigen Druck nimmt. Ja, die Frau sticht aus diesem Text ganz klar heraus. Sie hat eine Sonderstellung. Aber die Frau befindet sich ja auch, und es sind noch andere Personen da, sie befindet sich im Kreis der Jünger. Und die Jünger stehen gar nicht in so einem guten Licht da. Die Jünger, die schätzen diese ganze Situation falsch ein. Die schimpfen noch auf diese Frau. Wie kannst du nur dieses kostbare Öl über Jesus ausgießen? Wie kannst du so verschwenderisch sein? Denk doch mal nach, Frau. Sie können diese Leidenschaft dieser Frau für Jesus an dieser Stelle nicht teilen. Und das ist immer wieder im Markus-Evangelium der Fall, dass die Jünger Jesus nicht verstehen. Dass sie verkehrte Sachen sagen und interpretieren, wie er handelt und was er macht. Dass sie eigentlich kleingläubig sind und dass sie Jesus ja letztendlich sogar im Stich lassen. Dass sie sich von ihm abwenden, dass sie ihn verleugnen. Und dennoch gehören sie zum engeren Kreis von Jesus. Jesus gebraucht sie, Jesus hat sie erwählt. Jesus hält an ihnen fest, er sagt nicht, wenn ihr nicht werdet wie diese Frau, dann könnt ihr nicht weiter meine Jünger sein. Nein, so ist Jesus nicht. Und für mich ist das immer wieder ein großer Trost, denn ich muss zugeben, auch ich habe nicht oft oder oft nicht so rum diese Leidenschaft. Mir fehlt diese kopflose Liebe für Jesus. Ich bin ein Typ, ich durchdenke gerne Dinge, ich kalkuliere, ich wege ab. Und wie die Jünger, die nicht fassen können, was diese Frau hier tut, kann ich das auch mit dem Verstand nicht nachvollziehen. Aber es tröstet der Blick auf die Jünger, denn wir sehen an ihnen, dass ihr doch ein Stück weit, ja, eher vielleicht ja, gedanklicher oder eher nachdenkender Charakter und diese doch etwas gedämpftere Leidenschaft für Jesus, dass es nicht Jesu Leidenschaft für sie dämmt. Und dass wir merken, nein, Jesus liebt dich und mich. Er liebt uns mit völliger Hingabe. Jesus macht seine Leidenschaft für uns, nicht von unserer Leidenschaft für ihn abhängig. Jesus ist unfassbar geduldig und gnädig mit uns, wie damals mit seinen Jüngern, die ihn so oft nicht verstanden haben und deren Leidenschaft für ihn tatsächlich auch deutlich steigerungsfähig war. Das ist wichtig zu wissen, das entlastet uns, dass Jesus sich nicht entscheidet, je nach unserem Eifer für ihn. Jesus nimmt den Weg nach Jerusalem, er nimmt den Weg ans Kreuz, er nimmt unsere Schuld und den Weg in den Tod auf sich, für dich und für mich, weil er voller Leidenschaft ist für uns. Auch dann, wenn unsere Leidenschaft für ihn immer mal nachlässt. Und auch wenn uns die Jünger jetzt mit ihrem Verhalten etwas trösten können, wenn wir sagen können, hu, zum Glück ist die Frau nicht der Maßstab, nicht das Mindestmaß, nicht das, wie es immer sein muss, so hoffe ich doch, dass diese Frau für uns eine Begeisterung und eine Sehnsucht wecken kann, mehr zu werden wie sie. Dass unsere Gedanken, unser Leben mit Jesus nicht nur reines Wissen ist, sondern dass unser Glaube, unsere Leidenschaft für ihn immer wieder neu entflammt und dass wir hingegeben leben für ihn. Aber was können wir tun, um dahin zu kommen? Ich habe im Grunde nur eine einzige Lösung, einen einzigen Weg. Ich glaube, wir müssen uns an Jesus wenden. Geh zu Jesus. Sag ihm, dass du dich nach mehr Leidenschaft sehnst. Sag ihm, wie es in dir aussieht. Und dass Dinge im Weg stehen zwischen dieser großen Leidenschaft, dieser hingebungsvollen Liebe für ihn und dem, was aktuell vielleicht der Stand ist. Sag, wie es in dir aussieht. Ich habe keine andere Lösung, als dass wir vor Jesus auf die Knie gehen und bekennen, Jesus, du verdienst es doch, leidenschaftlich geliebt zu werden. Du verdienst mein ganzes Leben, du verdienst mein Herz, du bist einzigartig, du liebst mich so sehr und ich verstehe nicht, wie ich bei dem, was ich über dich höre, was ich von dir weiß und was ich in der Bibel von dir lese, ich kann es gar nicht verstehen, warum es mich immer wieder erkalten lässt. Ich sehne mich nach Leidenschaft und nach mehr Liebe für dich. Nach einer Liebe, die nicht rechnet, die nicht aufs Portemonnaie oder auf die Uhr schaut und darauf, was andere über mich denken. Und Jesus, du sagst, dass du gnädig bist, dass du mir helfen willst, dass ich meine Sorgen und Nöte bei dir ablegen, dass ich sie auf dich werfen kann, dass ich frei werden kann von dem, was mich belastet und was meine Leidenschaft immer wieder dämpft. Und mit leeren Händen kann ich zu dir kommen und ich bitte dich, dass du mir Leidenschaft schenkst, dass die Leidenschaft für dich sich in meinem Leben Weg bahnt und dass ich ihr Raum geben kann, dass ich mich nach Gemeinschaft und einer Beziehung mit dir sehne, weil du es mir doch wert bist. Weil du es mir wert sein solltest. Und ich danke dir, dass du gnädig bist und mein Gebet erhören willst. In so einem Vertrauen zu beten, mit diesen Anliegen zu Jesus zu kommen, zu ihm zu gehen und ihn zu bitten, Jesus, entfach doch immer wieder neu dieses Feuer für dich und zeig, wie ich das leben kann, dass ich zeigen kann, wie wertvoll du für mich bist. Das wünsche ich einem jeden von uns. Dass das Osterfest in diesem Jahr kein Fest wird, wo wir den Inhalt von Jesu Tod und Auferstehung vom Kopf her abnicken, sondern wo wir Jesu Leidenschaft für uns neu vor Augen haben. Sein Leiden am Kreuz und sein Sieg über den Tod, dass es eine neue Leidenschaft in uns weckt, treu, demütig und mit einem klaren Fokus auf ihn unterwegs zu sein, für ihn zu leben, seinen Wert für uns immer wieder neu zu entdecken. Und der Leidenschaft für ihn in der Nachfolge auch Ausdruck zu verleihen. Ich wünsche uns allen dabei Gottes Segen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist der, der uns liebt, der uns kennt, der uns vergibt. Und ich danke dir dafür, dass wir das immer wieder neu sehen können, dass deine Liebe zu uns nicht abhängig ist von unserer Liebe zu dir. Und dass sich doch so oft etwas in den Weg stellt, wo wir merken, wir klammern uns an andere Dinge fest als an dich. Wir schreiben anderen Dingen Wert zu, die es nicht wert sind. Und Herr, du bist der Einzige, der uns dabei helfen kann, der uns dabei immer wieder neu ausrichten kann und der voller Geduld, Gnade und Barmherzigkeit Schritte mit uns geht, dass wir immer wieder neu das Leben mit dir als der Nummer eins, als unserem Herrn und Heiland führen können. Danke, dass du lebst, danke, dass du uns liebst und danke, dass du mit uns bist. Amen.